Deutschlandfunk. Agenda.
Nun, das Chaos an den Flughäfen, wir haben es auch gerade in unseren Nachrichten gehört, es beschäftigt dieser Tage nicht nur Sie, meine Damen und Herren, die Sie womöglich in die Ferien fliegen wollen oder die, die zurückgekommen sind und bereits ihre Erfahrungen gesammelt haben an den Flughäfen. Alle anderen haben mit Sicherheit die Schlagzeilen auch gelesen in der Tagespresse. Lange Schlangen am Flughafen, erneutes Chaos am Airport, die Nerven liegen blank, Rangeleien in der Warteschlange, Fliegen wird zur Geduld. Das sind nur einige Schlagzeilen, die uns in den letzten Tagen begleitet haben. Und wir haben es auch gerade gehört. Man überlegt fieberhaft, wie kann man dieses Chaos an deutschen Flughäfen mildern? Was kann man tun, um wieder zu einem geregelten Flugbetrieb zurückzukommen? Es hagelte Flugabsagen. Es gibt Staus am Airport in den Wartelinien. Das alles bei hochschnellenden Passagierzahlen. Also wir haben zwei gegenläufige Entwicklungen. Und es sah ja alles vor Monaten noch eigentlich ganz gut aus. Nach Corona hatten die Airlines wieder ein großes Angebot auf den Markt gebracht, wie fast vor Corona. Und jetzt, hinterher sagen viele, das konnte nur schief gehen. Und wir sind konfrontiert mit einer Situation, die viel Nerven braucht, um sie zu bestehen. Und deswegen schalten wir zunächst mal zu meinem Kollegen Rudi Schneider. Der steht auf dem Flughafen Düsseldorf, nicht aber, weil er selber fliegen will, sondern weil er uns ein bisschen berichten will, wie sich die Situation dort am Flughafen Düsseldorf zurzeit darstellt. Rudi.
Ja, Andreas, stopp. Ich bin jetzt schon 2 Stunden hier in der Abflughalle und ich habe gerade mal nachgedacht. Seit mehr als 40 Jahren bin ich hier schon zigmal abgeflogen, aber so habe ich das auch noch nicht erlebt. Die größten Schlangen, die sehe ich jetzt gerade vor mir, die sind bei Eurowings und Corendon Airlines. Da gehen die Schlangen bis auf die Straße raus. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, was machen die Menschen dann, die hier geduldig in diesen Endlosschlangen stehen? Da gibt es Familien, die haben also jetzt nicht wie im Wilden Westen eine Wagenburg aufgebaut, sondern eine Kofferburg. Und natürlich, wegen der Ferien haben auch viele ihre Kinder dabei. Und bei so einer Familie sitze ich jetzt gerade. Neben mir sitzt Melina. Die hat unter anderem 2 Geschwister und ihre Eltern natürlich mitgebracht. Melinda, einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo, guten Tag.
Melinda, wo fliegt ihr heute hin?
Wir fliegen nach Griechenland, Athen, beziehungsweise danach weiter auf eine Insel.
Und wann geht euer Flug?
Der geht eigentlich um 12.25 Uhr.
Aber ob das dann wirklich klappt, hier steht die Schlange noch eben auch bis auf die Straße von dieser Airline. Das Nette ist, Melinda, ihr habt einen kleinen Hund mitgebracht. Wie heißt der denn?
Der heißt Jaja.
Und ich habe gesehen, der Jaja ist hier wirklich der Unterhaltungskünstler für die ganzen Kinder rund um uns herum. Und das ist wirklich eine sehr schöne Situation, wie man dann auch so eine angespannte Sache wieder verkraftet. Ich habe von Fluggästen gehört, dass sie ihren Urlaub in der Zukunft nicht mehr auf diese Weise planen wollen. Da sei das ganze Urlaubsgefühl ja schon am Flughafen dahin. Und das kriege man dann auch am Strand nicht mehr aus dem Kopf, besonders weil wenn der Rückflug möglicherweise auch noch solche Probleme erwarten lässt. Dann habe ich gerade von einer anderen Familie gehört, die saßen schon bei Eurowings im Flieger, praktisch auf dem Rollfeld. Und der Flug wurde dann gecancelt und man hat dann als Gründe angegeben, die Fluglotsen haben den Flugplan gestrichen. Die sind jetzt alle wieder hier aus dem Terminal rausgekommen, müssen ihre Koffer aufnehmen, wieder komplett neu einchecken. Und auch diese Schlange, sehe ich hier, ist absolut endlos. Vielleicht noch ein bisschen Statistik. Am Freitag, am ersten Ferientag hier in Nordrhein-Westfalen, sind an diesem Tag 64.000 Fluggäste abgeflogen. Und für die ganze Ferienzeit rechnet man in Düsseldorf mit 3 Millionen Fluggästen. Das klingt viel. Es sind aber nur 80% der Auslastung verglichen zu 2019 vor der Corona-Zeit.
Rudi Schneider, der Sie da ja am Flughafen stehen in der Abfertigungshalle, sind denn alle Schalter geöffnet oder nur einzelne?
Nein, das wechselt ständig. Ich habe das versucht durchzuzählen. Ich würde mal sagen, das ist bei den einzelnen Airlines sehr unterschiedlich. Bei Lufthansa ist es ziemlich locker. Aber hier bei den typischen Ferienfliegern, da muss ich sagen, da sind ungefähr 70% der Schalter offen und man versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Das große Problem ist aber eben gerade bei den Dingen, die gecancelt sind, das ist nur ein einziger Schalter Und da ist die Schlange auch am längsten.
Ja, die Familie, die Sie uns gerade vorgestellt haben mit dem kleinen Hund, klang ja relativ entspannt. Wie ist denn so die Gesamtatmosphäre der Menschen, die da in der Schlange stehen? Man muss das ja erstmal physisch auch hinbringen, eine Stunde in der Schlange zu stehen, ohne sich setzen zu können. Sind die Menschen ungehalten oder in Anbetracht der Ferien doch sehr, wie soll ich sagen, tolerant?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass Sie jetzt schon über Tage auch die Presse verfolgt haben, sind Sie schon im Kopf so ein bisschen vorbereitet, was hier abgeht. Und Sie sind für mich, für das, was ich hier beobachte, erstaunlich geduldig. Die im Eurowings-Flieger gesessen haben und wieder raus mussten, die habe ich eben gesprochen, ist eine Gruppe aus Aachen gewesen. Die waren natürlich auch ungehalten, aber ich sag jetzt mal, da kam dann auch noch so ein bisschen der Aachener Humor durch. Was ich auch noch gesehen habe, war, dass natürlich die Flughafenverwaltung versucht, das Ganze auch ein bisschen hier zu unterstützen und umzuorganisieren. Die haben gerade Gummibärchen verteilt. Ja, und mit der Gummibärchentüte würde ich dann wieder zurückgeben ins Studio.
Rudi Schneider, vielen Dank für den Moment. Und ich würde vorschlagen, wenn Sie es schaffen und können sich im Verlauf der Sendung vorarbeiten in Richtung Sicherheit, weil die Sicherheitsüberprüfung, jetzt sind Sie ja am Check-in, wo die Menschen also ankommen, ihre Bordkarte sozusagen erhalten und ihre Koffer aufgeben. Und dann geht es zur zweiten Station eben zur Sicherheitsüberprüfung. Das ist ein hochsensibler Bereich. Schauen Sie mal, ob Sie da reinkommen, um zu gucken, wie es dort läuft. Denn das ist ja auch Gegenstand auch der Verhandlungen des heutigen Tages. Wie kann man die Sicherheitskontrollen dort flüssiger gestalten, sodass die Staus nicht mehr so ganz groß sind? Bis gleich, Rudi Schneider. Wir haben es gehört, die Airlines selber leiden natürlich auch drunter, werden verantwortlich gemacht oftmals, denn der Passagier weiß, ich fliege jetzt mit X oder Y und mein Flug ist verspätet oder abgesagt. Dabei können die Airlines manchmal gar nichts dafür. Sie sind ja selber auch Leidtragende. Ich begrüße am Telefon den Chefpiloten von TUI Fly, Henning Jensen. Hallo, Herr Jensen.
Guten Morgen. Vielen Dank für Ihre Einladung. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Gerade am Boden, wir erreichen Sie in Hannover-Langenhagen. Ich glaube, das ist Ihr Heimatflughafen von TUI Fly.
Das ist richtig. Genau hier ist unsere Zentrale.
Ja, die Zentrale. Wir haben gerade, und Sie haben das mitverfolgt, was Kollege Rudi Schneider da berichtet hat. Herr Jensen, wie stellt sich das aus Ihrer Perspektive, wie soll ich sagen, in der Draufsicht sozusagen da? In welcher Weise leiden auch Sie als Pilot einer Airline unter den stockenden Abfertigungsmöglichkeiten am Boden?
Also wir nehmen unsere Gäste ja dann in Empfang, wenn sie erfolgreich den Check-in und die Sicherheitskontrolle hinter sich gelassen haben. Dann kommen sie bei uns an Bord und wir sind dann sozusagen für das Flugmanagement dann verantwortlich, wenn die Gäste bei uns an Bord sind. Das heißt, wir müssen möglicherweise dann Flugpläne anpassen. Wir müssen möglicherweise weitere Umläufe anpassen, die dieses Flugzeug an diesem Tag hat. Das heißt, auch für uns ist der Einfluss dieser langsamen, verspäteten Sicherheitskontrollen und des Check-ins deutlich natürlich zu spüren.
Ist es denn so, dass Sie auf verspätete Passagiere warten, Herr Jensen, oder geht der pünktliche Abflug vor?
Also wir fliegen ja als Ferienflieger, fliegen wir ja nicht täglich in jedes Zielgebiet. Das heißt, wir warten auf jeden Fall auf verspätete Gäste, aber natürlich nicht bis Ultimo, sondern wir müssen natürlich auch Rücksicht darauf nehmen, dass wir im Zielgebiet unsere Gäste wieder abholen. Und auch die haben natürlich dann Anspruch auf einen pünktlichen Heimflug.
Das heißt, das könnte eine ganze Kette auslösen, wenn Sie viel zu spät loskommen. Wie schaut es mit dem Gepäck aus? Mussten Sie schon mal ohne aufgegebenes Gepäck abheben?
Ja, auch da sind wir, sag mal, als Piloten gefordert, natürlich von der Flugmanagementseite her einzugreifen, dass wir das Gesamtpaket des Fluges natürlich berücksichtigen müssen. Und wenn wir beispielsweise abends in Düsseldorf dann eine Nachtbeschränkung haben, die wir einhalten müssen, dann tun wir das auch, stellen aber gleichzeitig und parallel sicher, dass auch das zurückgelassene Gepäck spätestens dann am nächsten Tag zurückgeliefert wird.
Wie sind denn da Ihre Erfahrungen, wenn Sie sich dann einmal auf Reiseflughöhe melden bei Ihren Passagieren und sagen, liebe Passagiere, herzlich willkommen, Ihr Gepäck ist aber noch in Düsseldorf oder Köln. Wie reagieren die Passagiere?
Sofern wir die Informationen haben, geben wir die natürlich rechtzeitig weiter. Und wir treffen häufig auch sehr viel Verständnis bei den Gästen für diese Situation, für die es natürlich dann wichtiger ist, dass sie pünktlich nach Düsseldorf kommen beispielsweise. Und viele haben auch Verständnis dafür, dass wir dieses Gepäck dann am nächsten Tag nachliefern.
In Amsterdam versucht man oder hat das schon in die Wege geleitet, die Minimum-Bodenzeiten zu verlängern. Also dieser sogenannte Turnaround, die Zeiten, in denen die Maschine auf dem Boden steht und das Gepäck ausgeladen wird, die neuen Fluggäste reinkommen, das Gepäck eingeladen wird. Ist es bei Ihnen auch so? Werden diese Zeiten verlängert, um mehr Toleranz, mehr Spielraum zu haben, zeitlichen Abläufen?
Also grundsätzlich jetzt für den Sommerflugplan haben wir das Flugprogramm noch nicht angepasst und die damit zugrunde liegenden Bodenzeiten. Es war eine Überlegung. Wir haben grundsätzlich aber keinen Vorteil erstmal dadurch entdeckt, dadurch, dass ja die Flugpläne ohnehin schon relativ eng gestrickt sind, haben wir erstmal keinen Vorteil darin gefunden und sind deshalb bei den normalen Bodenzeiten von 50 Minuten geblieben.
Gut, da wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die Passagiere selbst, Herr Jensen, Chefpilot von TUI Fly, Passagiere selbst, was können wir als Reisende beitragen aus Ihrer Sicht, um einen reibungsloseren Ablauf sicherzustellen?
Also grundsätzlich natürlich Zeit mitbringen, allerdings auch wiederum nicht so viel Zeit, dass quasi sie in die Schlange kommen des vor ihnen fliegenden Abflugs oder des danach abfliegenden Abflugs. Das macht wenig Sinn, weil dann natürlich sich einfach die Wartezeiten deutlich verlängern. Grundsätzlich haben wir oftmals Diskussionen auch über das Thema Handgepäck. Also da ist die Frage, wie viel muss ich tatsächlich an Bord haben? Also was brauche ich für die Flugdurchführung? Kann ich nicht das ein oder andere in das aufgegebene Gepäck auch tun?
Was dann womöglich verspätet ankommt, da sind die Leute ja froh, wenn sie die Grundausstattung mit an Bord haben.
Gut, das kann ich ans Handgepäck tun. Ich kann ja ein T-Shirt oder einen Satz Unterwäsche kann ich ans Handgepäck tun. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Was ganz wichtig ist, ist zum Beispiel, dass auch Medikamente ins Handgepäck natürlich gehören. Dass wenn ein Fluggast diese Medikamente braucht, eventuell sogar während des Fluges, dann gehören die unbedingt ins Handgepäck.
Herr Jensen, ich muss Sie das noch fragen. Haben Sie aus Ihrer Sicht die momentanen Probleme, mit denen wir am Boden zu kämpfen haben, haben Sie das kommen sehen?
Nein, in diesem Umfang natürlich nicht. Denn was uns alle natürlich überrascht hat, in allen Bereichen der Wirtschaft, das sieht man ja, dass aufgrund der Corona-Pandemie sich Menschen umorientiert haben. Wir sehen das auch im Bereich Gastro, dass dort eben viel Personal ja dort fehlt. Und das war so in dem Umfang nicht vorauszusehen.
Wie ist denn das bei Ihnen? Wir hören von vielen Airlines, dass der Krankenstand relativ hoch ist, wobei das eine das andere ja bedingt. Für Sie als Crew sind die Verhältnisse ja auch sehr belastend. Gibt es auch bei Ihnen Krankenstand oder umgekehrt gefragt, müssen Sie häufiger und öfter fliegen?
Also wir haben eine, sagen wir mal, die langjährige Krankheitsquote, die wir haben, die wir natürlich auch monitoren, die wir auch anschauen, welche Auswirkung das dann auf den Flugplan noch hat, die bewegt sich im langjährigen Mittel. Hier haben wir keine besonderen Ausschläge nach oben, können wir hier erkennen an der Stelle.
Im Sommer 19, also vor Corona, lag die Pünktlichkeit zwischen 80% und 90%. Heute, korrigieren Sie mich, liegt die ungefähr bei 65%. Wie ist Ihre Hochrechnung, Henning Jensen? Werden wir und wann werden wir wieder zu Verhältnissen wie im Sommer 2019 zurückkommen?
Naja, jetzt den Sommer 2019 im Vergleich hinzustellen, ist natürlich insofern etwas problematisch, weil auch im Sommer 2019 ja nicht alles ideal ist. Wir haben ja ganz viele Punkte, die das für uns auch beeinflussen, dazu sind zu nennen, beispielsweise ein Streik der Flugsicherung, wie wir ihn jetzt gerade am Wochenende im Bereich Marseille gehabt haben. Wir haben immer wieder Themen natürlich auch mit dem Wetter, das heißt, was uns das ganze Jahr auch begleitet. Das heißt, der Vergleich mit dem Jahr 2019 ist vielleicht wieder Vergleich Äpfel und Birnen. Das geht nicht immer. Wenn man sich rein auf die Passagierzahlen konzentriert, dann muss man natürlich viele andere Faktoren auch an der Stelle zeigen.
Herr Jensen, wenn in Marseille gestreikt wird, welche Auswirkungen hat das auf Ihren Flug?
Wir haben bei solchen Sachen, die wir ja rechtzeitig erfahren, dann auch unseren Krisenstab natürlich zusammengerufen. Wir haben versucht zu prognostizieren, was die Auswirkungen sind. Wir versuchen, das dann umzulegen. Wir versuchen, die Routen umzulegen, dass wir diesen Sektor um Marseille herum nicht befliegen. Das führt dann dazu, dass wir oftmals zum Beispiel auf die Balearen 20, 25 Minuten mehr Flugzeit haben, weil wir deutlich mehr westlich fliegen müssen oder eben deutlich mehr östlich, über Italien beispielsweise. Es gab tatsächlich einen Flug nach Menorca, der sogar in Richtung Tunesien geroutet werden musste und dann quasi vom Süden her wieder Menorca anschlägen musste. Weil wir versuchen nach Möglichkeit, diesen Sektor dann entsprechend zu vermeiden.
Wie erklären Sie das denn den Passagieren vielleicht noch ganz kurz? Weil bei dem bleibt ja im Grunde nur haften, weil er die Hintergründe nicht kennt. Die Airline XY kommt zu spät.
Wir haben, was wir bei unseren Gästen erkennen, ein hohes Verständnis, wenn wir diese Erklärungen an Bord so geben. Wobei es ja durchaus sehr komplex ist, dieses Geschehen, was dort mit dem, ich sag mal, mit dem Luftstraßensystem stattfindet. Wir horchen oder hören dort sehr viel Verständnis von unseren Gästen. Der ein oder andere natürlich, der auch möglicherweise einen Anschlusstermin hat, dann auch im Zielgebiet oder pünktlich seinen Urlaub beginnen möchte, äußert natürlich auch dieses Missfallen, für das wir natürlich dann auch Verständnis haben.
Ja. Herr Jensen, vielleicht können Sie noch ein paar Minuten bitte am Telefon bleiben. Ich möchte Ihnen Lars Korsten vorstellen, dessen Atmen wir schon ein wenig gehört haben im Hintergrund. Er ist erster Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V. und deren Gründer. Hallo, Herr Korsten.
Hallöchen.
Herr Korsten, Sie sind selber Vielflieger. Wann waren Sie denn das letzte Mal über den Wolken unterwegs?
Als ich von Berlin aus nach Riga geflogen bin, um dann heute nach Helsinki zu fliegen.
Ja, es hört sich so an, als wären Sie noch in Riga, weil unsere Leitung ziemlich knistert und knastert. Wir versuchen das nochmal ganz kurz. Die Vereinigung Passagier e.V. ist eine unabhängige und überparteiliche Interessenvertretung, also die Vertretung der Reisenden gegenüber Luftfahrt- und Verkehrsunternehmen. Bekommen Sie denn, Herr Korsten, zurzeit viele Beschwerden?
Bekommen im Moment als gemeinnütziger Verein sehr, sehr viele Beschwerden, gerade wenn es darum geht an Flughäfen oder aber auch wenn es darum geht, dass Flüge gestrichen werden. Wobei heute, muss man ja zur Ehrenrettung sagen, die Familie, die mit Eurowings wieder aussteigen musste, das war nicht im Gebiet der Eurowings, sondern das war die deutsche Versicherung, wo das hinter Langen einfach den Flugverkehr stoppen musste, weil das komplette Gebiet für die Flughäfen Düsseldorf, Köln, Frankfurt, bis zum Bodensee und dann weiter bis zur französischen Grenze einfach nicht da war, weil die Systeme nicht funktionierten. Mhm. Also in dem Fall war es kein Mangel. Aber das, was das Hauptproblem ist, ist, dass man halt wirklich als Flugverkehr gestrichen wird. Man hat über 200 von der Lufthansa gestrichen werden sollten, dann nochmal 2200 von der Eurowings. Der Flugplan ist nicht sicher, da wird nicht gesagt, welche Flüge gestrichen werden. Das heißt also, das trifft Leute, die am Gate stehen. Das heißt, man hat sich durch die Schlangen durchgewartet, hat eingecheckt, hat sich an das Gate durchgewartet.
Herr Korsten, wir müssen an der Stelle nochmal die Leitung neu wickeln, weil unsere Hörerinnen und Hörer möchten gerne 100% verstehen können, was Sie uns sagen. Da ist es gut, wenn wir nach den Nachrichten die Leitung neu aufbauen und dann haben wir womöglich die Gelegenheit, das noch ein bisschen Revue passieren zu lassen. Henning Jensen, Chefpilot TUI Fly, Head of Pilot Management. Was erwarten Sie, wenn ich Sie das fragen kann, von der Politik? Sie wissen genau wie ich, es gibt heute ein Krisengespräch. Zur Stunde werden da schon die Kommuniqués herausgegeben. Was wünschen Sie sich als Airline von den staatlichen Behörden? Wie sollen die regulieren? Was brauchen Sie, um Ihre Gäste pünktlich von A nach B zu bringen und stressfrei?
Also insgesamt brauchen wir natürlich eine funktionierende Infrastruktur. Das heißt, wir müssen uns sehr stark darauf verlassen, dass die eingespielten Prozesse, die auch vor der Corona-Pandemie ja funktioniert haben, dass sie funktionieren, dass wir das Produkt, was wir mit dem Flug und mit der gesamten Reise an den Markt bringen, dass es dort entsprechend funktioniert. Und da ist die Politik in der Tat aufgefordert, diese entsprechende Infrastruktur natürlich auch für uns zu schaffen.
Würden Sie sagen, im Zweifelsfalle sollte man die Sicherheitsüberprüfungen für neues Personal ein bisschen beschleunigen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine rechtliche Vorschrift oder eine gesetzliche Vorschrift, die an dieser Stelle eingehalten werden muss, die unbedingt gemacht werden muss, damit dieses ganze Konstrukt so funktioniert, wie es natürlich aufgesetzt ist. Ich würde vielleicht nur einen Satz hinterher schieben noch, Herr Stock. Die Schuldzuweisungen helfen uns natürlich an dieser Stelle nicht weiter. Ich halte es für halbwegs normal, wenn nach einem kompletten Stillstand aus dem Jahre 2020, der es Kurzarbeit gab in vielen Bereichen, wo wir Leistungen einkaufen, das einen Moment dauert, bis dieses wieder hochgefahren wurde. Da wird natürlich alle Beteiligten aufgefordert, praktikable Lösungen zu finden. Wir haben jetzt gerade das Statement von Verkehrsminister Wissing gehört, der auch entsprechend tätig wird.
Ja. Gut, wollen wir sehen, was daraus erwächst, Herr Jensen. Diese Sendung ist eine, in der unsere Hörerinnen und Hörer auch eine Rolle spielen. Sie können, meine Damen und Herren, uns anrufen unter 00800 4464 4464. Ihre Erfahrungen, Ansichten, vielleicht auch Ihre Gefühle am Flughafen uns mitteilen. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Eine Hörerin, deren Namen ich jetzt gar nicht präsent habe, hat sich bereits gemeldet.
Ich heiße Tina Franke, komme aus Helmstedt und berichte über meinen Urlaub in Portugal. Wir sollten von Hannover nach Frankfurt nach Faro fliegen um 8.30 Uhr. Um 6.30 Uhr wurde der Flug annulliert. Hannover, München, Faro auf Standby. Wir sind dann nach München, dann saßen wir 3 Stunden Standby in München. 5 Minuten vor Abflug wurde mir ein Platz angeboten. Es war nur noch einer frei, sprich Micha durfte nicht mit. Er hat sich einen Leihwagen genommen, musste von München nach Hause fahren und am nächsten Tag durfte er seinen Koffer aus Hannover abholen.
Ja, so kann es gehen, wie die Hörerin uns geschildert hat. Sie können uns anrufen, meine Damen und Herren, 00800 4464 4464. Herr Jensen, wann geht's wieder in die Wolken hinauf?
Tatsächlich morgen mit einem Flug nach Rhodos.
Und Sie haben wahrscheinlich die Maschine wahrscheinlich voll besetzt, denn dahin wollen die ferienmüden Menschen, die ferienfreudigen Menschen jetzt alle.
Das ist richtig. Wir fliegen mit einem sehr hohen Auslastungsgrad momentan, sodass es oftmals auch für TUIfly-Mitarbeiter nur schwer möglich ist, jetzt tatsächlich ein Ticket auch zu bekommen,
weil unsere
Flüge gut ausgelastet sind.
Chefpilot von TUIfly, herzlichen Dank. Gute Flüge weiterhin. Gleiche Agenda geht weiter. Lange Warteschlangen, genervte Passagiere. Was tun gegen das Chaos an deutschen Flughäfen? Das ist heute in der Agenda unser Thema. Andreas Stopp weiter am Mikrofon. Jetzt melden sich viele Hörer, die sagen, ich habe das Mittel gegen das Chaos an deutschen Flughäfen. Es ist ganz einfach, gar nicht mehr fliegen. Außerdem tun wir dann dem Klima eine große Freude. Ich möchte nur mal sagen, es geht heute in dieser Sendung nicht um die Klimabelastung, die wir mit Sicherheit diskutieren an verschiedensten Stellen, auch in unserem Programm und die absolut ernst zu nehmen ist. Jetzt legen wir allerdings heute mal den Fokus tatsächlich auf das, was auf deutschen Flughäfen, und da sind nur Köln, Bonn und Düsseldorf als Beispiele zu nennen, gerade passiert. Also bitte Verständnis dafür. Matthias Stefan schreibt uns, ich komme gerade aus Dublin, 50.000 Personen am Tag, alles läuft reibungslos. Warum können die Iren das und wir nicht? Und er schreibt weiterhin, wir Deutschen fahren uns fest. Überall zu schnell, zu viel und Führungsschwäche. Jetzt gucken wir mal, ob die Leitung zu Lars Korsten, Vereinigung Passagier e.V., besser funktioniert. Herr Korsten, haben Sie das gehört, was der Hörer Dr. Matthias Stefan gerade gesagt hat? Sind wir in Deutschland einfach zu festgefahren, wollen zu viel machen, wollen es zu schnell machen und kriegen darüber nicht gerade zu viel geregelt?
Eher im Gegenteil, ich hoffe, die Leitung ist jetzt übrigens besser. Im Gegenteil der Meinung, wir machen vieles zu langsam. Und das ist in meinen Augen das Riesenproblem. Schauen wir doch einfach mal auf die Sicherheitstechnik dieser Verwendung. In München werden zum Beispiel CT-Scanner, die man ja aus dem Krankenhaus zum Beispiel kennt, benutzt. Damit könnte man zum Beispiel Flüssigkeiten im Koffer lassen, wenn er gescannt wird. Können wir in Frankfurt nicht kaufen, weil sie nicht zugelassen sind in Frankfurt. München geht es, Düsseldorf selbiges. Dann die andere Geschichte ist, warum limitieren wir uns dahingehend, dass wir nicht viel Flieger zum Beispiel sicherheitsüberprüfen, dass sie in den USA als TSA pre-approved gehen, also wesentlich schneller durch die Sicherheitskontrollen kommen. Das sind Dinge, wo ich kann sagen, wir sind zu langsam als zu schnell mit allem.
Ja, da sind ja doch einige Technologien schon auf dem Weg. Sie haben es gerade erwähnt, das Beispiel München. Im Terminal 2 wird da zurzeit auf eine neue Sicherheitskontrolle auf 2 Spuren ausprobiert, eben mit einer hochsensiblen Computertomographie-Technik. Das heißt, die Passagiere können dann ihre Laptops, ihre Smartphones, Smartphones und ihre Flüssigkeiten im Gepäck lassen, müssen sie nicht mehr extra rausnehmen. Und das schafft ja dann auch einen Zeitvorteil. Das andere, was Sie sagten, Vielflieger, also Menschen mit einem besonderen Status ausstatten, dass die schneller einfach durch die Prozedur am Boden kommen.
Genau, also dass man sich wirklich auf die Leute konzentriert, in Anführungsstrichen, die man wirklich überprüfen muss. Weil wenn jemand zum Beispiel in der Sicherheitskontrolle arbeitet oder einen Flugschein hat, der wird ja sicherheitsüberprüft. Das heißt, es ergibt und so weiter. Mhm. Muss man diese Person wirklich, wenn er alle 2-3 Tage fliegt, jedes Mal neu überprüfen? Also das heißt, dass man vielleicht den Leuten einen gewissen Vertrauensvorschuss gibt, und die dann halt priorisiert behandelt. Das hat jetzt aber nichts unbedingt damit zu tun, ob man wirklich einen Lufthansa-Senat hat oder Frequent Traveler ist, sondern einfach jemand, der regelmäßig fliegt. In den USA kann das ja übrigens jeder machen, der es möchte. Kostet $100, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2 Jahre.
Die Lufthansa arbeitet ja auch schon daran, über Gesichtserkennung solche Möglichkeiten zu schaffen, sodass ein Mensch ohne Bordkarte und ohne stehen zu bleiben über diesen Biometrieabgleich und über KI durchgehen kann. Also hinter den Kulissen passiert viel in Deutschland. So scheint es, geht es ein bisschen langsam. Wir werden gleich mal in die Niederlande blicken. Dort entwickelt man nämlich diese ganzen Geräte. Eine kurze Frage noch, die auch von unseren Hörern kommt, Lars Korsten. Wie ist das denn eigentlich mit den Flüssigkeiten an der Security? Ist es denn heutzutage immer noch nötig, dass wir unsere Halbliterflasche Wasser vorher wegschütten müssen und die nicht mit reinnehmen können zum Gate?
Also ich finde es mittlerweile fast schon lächerlich. Es heißt ja Krieg des Wassers, und der israelische Geheimdienst hat ja immer gesagt, wer Wasser sucht, findet auch nur Wasser. Das heißt also, wir funktionieren uns eigentlich komplett falsch. Es gibt ja auch Länder, zum Beispiel, der aus Dubai abgeflogen ist oder aus Australien abfliegt, der stellt fest, er kann nicht was mitnehmen. Also rein. Und deshalb sollten wir vielleicht einfach davon auch mal wegkommen, dass wir einfach diese 10x100-Milliliter-Regelung haben, zumal man ja das Ganze auch kontrolliert. Dadurch, wenn Sie zum Beispiel mit Kleinkindern reisen, dann dürfen Sie ja wieder Flüssigkeiten mehr mitnehmen. Wo schafft das Sicherheit? Und das finde ich einfach, dass es der falsche Fokus ist und dass dann deshalb mal überdenken sollte.
Da fragen auch Hörer nach, wie sieht denn eigentlich die Statistik aus an einem durchschnittlichen Tag an der Sicherheitskontrolle in Deutschland? Wie viel problematische Fluggäste werden da eigentlich geschnappt und arretiert, weil sie irgendwas im Handgepäck haben, was sie nicht dürfen? Also wie ist überhaupt der Wirkungsgrad dieser doch sehr rigiden Art der Sicherheitsüberprüfung? Lassen wir es im Moment mal dahingestellt. Lars Korsten, wir polieren weiterhin Ihre Leitung, sind froh, dass Emilio Rezzonico vielleicht jetzt besser verständlich am Telefon ist. Hallo, Herr Rezzonico. Der ist gar nicht am Telefon, Herr Rezzonico.
Hören Sie mich?
Jetzt haben wir Sie.
Herr, ich grüße Sie.
Wunderbar, glockenklar. Verdi, Gewerkschaftssekretär, Fachgruppe Luftverkehr am Flughafen in Frankfurt. Geht es in Frankfurt ähnlich chaotisch zu, wie wir es gerade vom Kollegen Rudi Schneider aus Düsseldorf gehört haben, Herr Rezzonico?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass das momentan sich über alle Flughäfen erstreckt in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland gibt es große Probleme. Aber da gibt es, glaube ich, momentan keinen Flughafen, der davon nicht betroffen ist. Mhm. Überall, also mehr oder weniger. Es gibt durchaus Unterschiede. In Bayern ist es zum Beispiel im Bereich der Sicherheit etwas besser.
Ja, von Nürnberg und von München hört man das, was wohl offenbar auch daran liegt, dass die Sicherheitsüberprüfungen der Passagiere nicht ausschließlich in privatwirtschaftliche Hände gelegt sind. Herr Rezzonico, erklären Sie uns die beiden Systematiken. In Köln und in Düsseldorf sind es ausschließlich private Unternehmen, die von der Bundespolizei beauftragt, die Sicherheitsüberprüfung vornehmen. In München zum Beispiel ist das anders.
Ja, das ist richtig. In München ist es so, dass die Sicherheitskräfte alle Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind und werden auch nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst bezahlt. Und dahingehend gab es auch in der Pandemie eine andere Entwicklung als an anderen Standorten, wo das alles outgesourced wurde. Und man muss sich vorstellen, die in der Pandemie haben Flughäfen und Airlines gemeinsam laut gerufen, wir sind öffentliche Infrastruktur, lieber Staat, ihr müsst uns helfen. Und ich muss auch als Gewerkschafter sagen, da haben die Unternehmen vollkommen recht. Das ist per Definition so. Der Luftverkehr ist öffentliche Infrastruktur. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht daran erinnern, tatsächlich war mal dieses ganze Geschäft komplett in öffentlicher Hand und da hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan. Das ist alles privatisiert worden und wenn man sich anschaut, was so alles für Arbeitsschritte notwendig sind, damit so ein Flieger am Ende in die Luft gehen kann, da bemerkt man, dass da viele, viele Firmen dran beteiligt sind. Also selbst die Airlines sind privatisiert worden, die Flughäfen sind in Teilen privatisiert worden und haben dann halt auch noch Aufgaben outgesourced, wie zum Beispiel die Gepäckabfertigung und so weiter. Und in all diesen Bereichen haben wir jetzt massive Personalprobleme. Es gibt viel zu wenig Personal.
So, und also, wo liegt die Lösung, Herr Rezzonico? Soweit die Analyse, die teilen Sie mit vielen. Richtig. Was sagen Sie jetzt aus Verdi-Sicht, was zu tun ist?
Genau, da ist ja interessant, sich das anzuschauen, was in München und in Bayern passiert. Dort ist das Sicherheitspersonal ist nach wie vor in öffentlicher Hand und da gab es keine große Fluktuation. Mhm. Dort sind die Beschäftigten in ihrem Job geblieben und jetzt, wo der Luftverkehr wieder anzieht, sind die Leute einfach verfügbar und können weiterarbeiten. Und deswegen ist die Lage an dieser Stelle deutlich entspannter.
Um die Situation kurzfristig zu entspannen. Was halten Sie von der Idee, 2000 Mitarbeiter aus der Türkei zu gewinnen für die Bodenabfertigung?
Also grundsätzlich begrüßen wir jede Maßnahme, die unsere Kolleginnen und Kollegen entlastet, weil das ist ja eine Kaskade an Dingen, die da passiert. Die Kollegen sind vollkommen überlastet. Das bedingt einen wahnsinnigen Krankenstand am Ende, einfach der durch Überlastung passiert, nicht durch Corona, wie häufig angenommen wird. Das verschärft ja noch die Situation. Von daher ist jede Maßnahme, die da zur Entlastung führt, begrüßenswert. Allerdings muss ich sagen, ich bin etwas skeptisch, ob das kurzfristig die Lösung ist, weil wir haben es da mit Jobs zu tun, die durchaus eine gewisse Qualifikation brauchen. Und da können wir nicht einfach Leute reinholen, auch wenn die schnell eine Sicherheitsüberprüfung bekommen, die formal notwendig ist, müssen die ja auch noch angelernt werden.
Das sind die Luftsicherheitsassistenten, um die es da geht. Wir schalten mal, wenn Sie einverstanden sind, Herr Rezzonico und Lars Korsten, der Sie uns wieder über eine Leitung zuhören. Wir schalten noch mal zum Düsseldorf Airport zu Rudi Schneider. Oder auch nicht, sagt mir meine Regie gerade, das machen wir nicht. Das gibt uns aber Zeit, bis Rudi Schneider wahrscheinlich bis zur Sicherheit da sich durchgekämpft hat, dass wir mal in die Niederlande schauen. Wir haben das gerade schon angesprochen. One-Stop-Security, das ist eine Möglichkeit, an der gebastelt wird. Funktioniert schon in Amsterdam und in anderen Staaten. Das sind ganz neuartige CT-Scanner, verknüpft mit künstlicher Intelligenz. Robert Boos ist Geschäftsführer von Nuktech. Das ist ein weltweit tätiger Hersteller von Sicherheitsausrüstung. Und ich habe ihn vor der Sendung und freundlicherweise hat er in Deutsch geantwortet, habe ihn vor der Sendung gefragt, dieses One-Stop-Security, was bedeutet das und wie funktioniert das?
One-Stop-Security bedeutet, dass ein Fluggast nur einmal seine Sicherheitskontrolle unterzogen wird, unabhängig von der Anzahl der Flüge und Verbindungen auf dem Ticket. Heutzutage braucht ein Passagier, selbst wenn er allein reist, im Durchschnitt 4 Warnen, um seine gesamte Habe durchsuchen zu lassen. Die Idee der einmaligen Sicherheitskontrolle besteht darin, eine zentrale Abgabestelle für das Handgepäck einzurichten, Rückstaus und Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen zu verringern.
Also Amsterdam benutzt bereits diesen CT-Scanner. Was bedeutet das, meine weitere Frage an Robert Boos, für die Passagiere? Können Sie dann mit der Wasserflasche oder einem Laptop durch die Sicherheitskontrolle gehen?
Die neue CT-Scanner untersuchen automatisch alle Handgepäckstücken aus Sprengstoffen. Das Gerät macht bis zu 800 Aufnahmen von einem Gepäckstück, die ein dreidimensionales Bild von alles, was sich in dem Gepäckstück befindet, abbildet. Laptops, Flüssigkeiten und andere gewöhnliche Gegenstände können mit nur einem Klick ausgeblendet werden. In der Praxis bedeutet dies, dass die Passagiere keine Zeit aufwenden müssen. Zum Vergleich, während früher in einer Kontrollspur etwa 100 Passagiere pro Stunde kontrolliert werden konnten, kann einen an einen CT-Scanner angeschlossene Kontrollspur bis zu 260 Passagiere pro Stunde abfertigen.
Ja, Lars Korsten von der Vereinigung Passagier e.V. hatte das gerade schon angedeutet. Womöglich sind wir in Deutschland zu langsam. Deswegen Frage an Robert Boos. Diese neue Technik gibt es ja schon in diversen europäischen Ländern. Warum eigentlich nicht auch in Deutschland?
In der EU hat jedes Land seine eigenen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien. In Deutschland muss ein Sicherheitsausrüstungsprodukt getestet werden und bestimmte Anforderungen erfüllen, bevor es für den Einsatz zugelassen wird und vom Flughafen bestellt werden kann. Diese Tests sind in Deutschland sehr gründlich. Es dauert im Durchschnitt 3 bis 4 Jahre, bis ein neues Sicherheitsprodukt in der EU zugelassen wird. Aber die Flughafen von Frankfurt und München setzen nun testweise CT-Scanner im Passagiersbereich ein. Da die Geräte am Markt verfügbar sind, sind wir uns sicher, dass sie auf immer mehr europäischen Flughäfen installiert werden.
Ja, das Thema der heutigen Ausgabe der Agenda ist ja in die Zukunft gerichtet. Was können wir tun, um die Abläufe am Boden auf den Flughäfen flüssiger zu gestalten? Deswegen abschließende Frage an Robert Boos von Nuktec in Amsterdam. Wie sieht Ihrer Ansicht nach die Zukunft der Sicherheitstechnologie aus?
Mir fallen da 2 Beispiele ein. Erstens denke ich, dass wir in Zukunft mehr berührungslose Sicherheitskontrollstellen sehen werden, die den Personen- und Warenverkehr noch weiter erleichtern würden. Zweitens würden Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, den Markt für Flughafensicherheit revolutionieren. Künstliche Intelligenz lernt schnell und ihre Erkennungsalgorithmen sind bald in der Lage, verdächtige Objekte schnell und effektiv zu erkennen. Insgesamt würde dies die Geschwindigkeit der Sicherheitskontrolle am Flughafen deutlich erhöhen und dafür sorgen, dass die Passagiere sicher und schnell an ihr Ziel gelangen.
Herr Korsten, Lars Korsten, Vereinigung Passagier e.V., wie finden Sie das? Ist das der Weg, den wir gehen sollten?
Das ist der Weg, den wir gehen müssen, weil wir sehen ja, dass die Passagierzahlen steigen. Und wir sehen ja auch gerade jetzt, wo die Preise anziehen, dass die Leute sich davon auch nicht einschüchtern lassen, Tickets zu kaufen. Heißt also, wir werden mit mehr Flugverkehr rechnen müssen und damit halt auch den Durchsatz an den Sicherheitsstationen halt erhöhen müssen. Und die Technologie in meinen Augen ist ja auch minimal invasiv. Das heißt also, man hat gar nicht mehr den Stress, der heute entsteht, wenn Leute ihren ganzen Hab und Gut in Anführungsstrichen ausbreiten müssen, um das durch die Security zu bekommen. Deshalb ist das in meinen Augen halt wirklich ein Muss, dass wir da schnellstens diese Geräte zulassen.
Ja, das reklamieren auch viele Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben und die kein Verständnis oder wenig Verständnis dafür haben, dass gemütlich einmal angekommen am Band mit den Wannen, wo ich mein Handgepäck reinlegen muss, dann die Gürtel ausgezogen werden, ohne Aufforderung womöglich und die Schuhe.
Ja, vor allem was wichtig ist in meinen Augen, was man auch sagen muss, es gibt ja auch noch je nach Flughafen andere Fokusbereiche. Das heißt also zum Beispiel in München muss ich meine Kamera auspacken und da wollen die auch gucken, ob die Kamera funktioniert. In Düsseldorf interessiert keinen die Kamera. Also das ist halt auch mit den Maßstäben innerhalb Deutschlands schon wieder etwas problematisch bei der Sicherheitskontrolle und würde das dann halt wirklich entfernen.
Emilio Rezzonico, Verdi, Gewerkschaftssekretär. Ganz kurz mal, weil Rudi Schneider ist jetzt am Düsseldorf Airport wieder erreichbar. Ganz kurz nur, so ein Luftsicherheitsassistent, verdient der eigentlich gut?
Die Frage ist, verdient er gut genug, wenn ein derartiger Personalmangel herrscht? Ich glaube, wir können nicht mehr wie in den 90ern hingehen und können davon ausgehen, dass sich schon irgendjemand findet, der den Job machen wird, sondern wir sind jetzt inzwischen in Zeiten des Fachkräftemangels und dann wird man sich ansehen müssen, finden wir noch genug Leute? Und das ist halt im Wesentlichen das Problem dieser aktuellen Situation, dass davon ausgegangen wurde, noch während Corona, dass man die Beschäftigten schon wieder einstellen wird. Teilweise wurde sich überlegt, dass man die gleichen Beschäftigten wieder einstellt, die man zuvor abgebaut hat. Und das funktioniert halt nicht.
Ja, aber wenn der Arbeitsmarkt leergefegt ist und das Personal einfach nicht da ist, sodass wir schon dran denken müssen, aus dem Ausland Menschen zu rekrutieren, dann nützt es ja auch nichts, wenn wir da noch 5 Euro pro Stunde drauflegen.
Naja, doch, vielleicht ja schon. Ne? Also Arbeitsbedingungen und Gehälter spielen da schon eine große Rolle. Okay. Wenn sich jetzt, also wir haben ja nicht nur im Sicherheitsbereich diese Probleme, sondern auch bei der Gepäckabfertigung, bei den Busfahrern an den Flughäfen und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel die Problematik, dass während Corona sich die Busfahrer am Flughafen neue Jobs gesucht haben und dann gemerkt haben, so ach Mensch, ich kann ja woanders auch mehr verdienen und habe einen weniger beschwerlichen Job, weil zum Beispiel die Schicht nicht so dramatisch ist.
Und deswegen kommen die auch nicht mehr zurück.
Ja, genau. Deswegen kommen die nicht mehr zurück und sagen, ach, gut, dass ich jetzt diese Erfahrung mal gemacht habe, sage ich jetzt mal salopp. Und man findet auf dem Markt jetzt keine Leute mehr.
Ja, der Bundespolizeisprecher Jens Flören hat Verstärkung für den Düsseldorfer Flughafen angekündigt. Es sei ein zweiter Dienstleister gefunden worden, so hat er vor ein paar Tagen gesagt, der zusätzlich 3 Kontrollspuren übernehmen würde. Rudi Schneider am Düsseldorfer Flughafen. Ist davon was zu sehen?
Ja, eigentlich im Moment auf gar keinen Fall. Düsseldorf hat hier 3 Flugsteige und die haben alle ihre eigenen Zugangskontrollen. Ich stehe jetzt am Flugsteig A. Soweit ich das sehe, ist ungefähr die Hälfte der Lines in Betrieb. Und das sind auch, wie ich das sehen kann, allesamt die herkömmlichen Kontrollanlagen. Also nicht diese CT-Scanner, die Scanner, die Lars Korsten dann eben auch beschrieben hat und die wir dann eben auch beschrieben bekommen haben, wie sie funktionieren, dass der Durchsatz der Fluggäste sehr viel schneller ist. Also das hat man hier in Düsseldorf noch nicht und ich bin jetzt hier gerade neben Sonja Werling aus Leverkusen direkt vor der Sicherheitskontrolle. Die müssen da auch gleich durch. Vielleicht kann sie uns mal schnell erzählen, wie sie sich heute auf die Reise vorbereitet haben.
Ja, guten Morgen. Also wir haben gestern direkt schon bei der Hotline angerufen und uns ist gesagt worden, wir sollen mindestens 3 Stunden vor Check-in da sein. Das haben wir dann heute Morgen auch in Angriff genommen, also sind rechtzeitig aufgestanden und haben für die Kinder viel Spielzeug, Essen und Trinken eingepackt, um die möglichst ruhig zu halten und die Wartezeit zu verkürzen.
Und die Wartezeit könnte jetzt, jetzt ist es mittags, ein bisschen ruhiger geworden hier an der Schleuse, wo es in die Security reingeht. Dann ist die vielleicht nicht so schlimm. Also ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Ansonsten wäre zu sagen, hier in Düsseldorf hat Geschäftsführer Thomas Schnalke ja gesagt, dass der Airport die Auswahl und die Steuerung des Dienstleisters an den Sicherheitskontrollen mittelfristig selbst übernehmen will. Das ist ja gerade auch thematisiert worden in der Sendung. Ich überlege mir jetzt gerade, was meinen die mit mittelfristig? Und damit gebe ich dann auch zurück ins Studio.
Rudi Schneider, vielen Dank für diese Impressionen aus dem Sicherheitsbereich des Flughafens Düsseldorf. Ich bin weiter verbunden mit Lars Korsten und Emilio Rezzonico hier in der Sendung Agenda. Herr Korsten, bei diesen kleinen Puzzleteil großen Ideen, die auch unsere Hörerinnen und Hörer beisteuern. In Alaska, so vernehme ich, gibt's Geld zurück, wenn die Passagiere zu lange an der Kofferausgabe warten. Trifft das zu?
Das ist Alaska Airlines, die das ihren Passagieren zurückerstattet, wenn sie für ihr Gepäckstück bezahlt haben und das Gepäckstück nicht in einem gewissen Zeitlimit ihnen zurück ausgehändigt worden ist, dann wird das erstattet. Das ist richtig. Und diese Erstattung sollte in meinen Augen in Deutschland auch gelten. Was nützt mir eine EU-Verordnung, wenn ich zum Beispiel bei verspäteten Flügen von 3 Stunden oder mehr Geld bekomme, EU-Kompensation 250 bis 600 Euro, je nach Distanz und Zeit, wenn ich aber dann am Düsseldorfer Flughafen höre, dass man auf sein Gepäck stundenlang warten muss? Also da müsste man ja auch Verspätungsgeld kriegen. Das geht ja so gar nicht.
Herr Rezzonico, da sind die Beschwerden, die von denen wahrscheinlich auch Sie als Verdi Kenntnis bekommen, sind ja zuhauf. Gerade das auch, was Flugausfälle betrifft. Da müssen ja immer noch die Passagiere nachweisen, dass der Flug nicht stattgefunden hat, statt dass es einfache Prozeduren gibt. Ihr Blick nach vorne, Herr Rezzonico. Was gilt es zu tun in den kommenden Monaten?
Also ich fürchte leider, dass während der Ferienzeit keine nennenswerte Entspannung zu verspüren sein wird. Ich befürchte tatsächlich, dass das nicht mehr lösbar ist. Wir sind jetzt schon in der Ferienzeit. Was mittelfristig, vielleicht könnte das dieses mittelfristig sein, zu ändern ist, ist, dass halt die Jobs entsprechend attraktiv gemacht werden müssen, damit die entsprechenden Services auch angeboten werden können.
Was ist mit der ZÜP, Herr Rezzonico? Verzeihen Sie, dass Sie Ihnen ins Wort fallen. Die Zuverlässigkeitsüberprüfung für Luftfahrtpersonal entschärfen, beschleunigen?
Auf jeden Fall beschleunigen, weil wir wissen aktuell, dass auch die Behörden da momentan nicht besonders schnell sind. Selbst, also es hat schon immer relativ lang gedauert, mehrere Wochen, bis man so eine Sicherheitsüberprüfung hatte. Das ist jetzt in letzter Zeit noch länger geworden tatsächlich, bis man so eine Bescheinigung erhalten hat. Ist bei ausländischen Beschäftigten häufig nochmal ein extra Problem, weil da auch international geschaut werden muss, liegt da irgendwo irgendwas vor, was dieser Sicherheitsüberprüfung im Weg stehen könnte. Aber natürlich ist es wünschenswert, wenn diese Überprüfung schneller ausgestellt wird. Das ist sicher.
Weitere Idee, die ich an Lars Korsten weitergebe: Wie wäre es denn, wenn wir Flugverbindungen innerhalb von Deutschland komplett streichen würden und diesen ganzen Verkehr auf die Bahn verlagern?
Da bin ich für, wenn wir das auf die Bahn verlagern. Aber ganz, ganz wichtig in meinen Augen ist halt einfach, dass die Bahn auch dann zuverlässig werden muss. Und es muss halt auch Sinn machen. Verbindungen wie zum Beispiel Hamburg-München, das kann man natürlich nicht streichen.
Gut, also daran wird man auch bauen müssen. Mir flattert auf den Tisch eine Frage an Emilio Rezzonico Verdi, stammt von Rainer Mahn. Er schreibt: Meine Freundin Sabrina hat mehrmals für Check-in und Securitas Gepäck an Abfertigung sich beworben, ständig aber Absagen, obwohl sie 4 Sprachen fließend spricht und über die ZÜP verfügt. Sie ist Italienerin und lebt seit 25 Jahren in Deutschland. Der Absagegrund: Wir nehmen Mitarbeiter nur aus ALG2, denn da bekommen wir einen Bonus. Herr Rezzoniger, ist das jetzt zu komplex, um dazu eine Meinung abzugeben aus Ihrer Sicht?
Das finde ich erstaunlich, diese Nachricht der Securitas. Jetzt kann ich natürlich nichts dazu sagen, wie die Einstellungspolitik der Securitas ist. Das höre ich jetzt gerade so zum ersten Mal, aber es ist erstaunlich. Das müsste man mal die Securitas fragen, wie die da drauf kommen.
Okay. Emilio Rezzonico war bei uns, Verdi-Gewerkschaftssekretär, Fachgruppe Luftverkehr am Flughafen in Frankfurt. Fliegen Sie eigentlich selber auch? Haben Sie eine Flugreise vor?
Ja, ich habe vor, dieses Jahr noch zu fliegen und ich bin das Fliegen auch gewohnt. Ich war selber 15 Jahre lang Flugbegleiter, von daher möchte ich ab und zu noch mal einen Flieger von innen sehen.
Und ganz rasch, wenn Sie jetzt einen europäischen Flug im Schnitt 1,5 Stunden vor sich haben und sollen schon 4 Stunden vorher am Flughafen sein, stimmen da die Verhältnisse noch?
Ja, das ist natürlich eine absolute Zumutung für die Passagiere. Ich glaube, das steht außer Frage.
Das wird also ja im Moment auch empfohlen, rechtzeitig da zu sein. Ja. Herr Rezzonico, vielen Dank, dass Sie mitgewirkt haben. Lars Korsten bleibt weiterhin gerne in der Leitung. Nach den Nachrichten geht es weiter mit unserer Sendung Agenda. Heute zum Chaos auf deutschen Flughäfen.
Deutschlandfunk. Agenda.
Andrea Stopp weiter am Mikrofon, am Telefon. Jetzt Theresia Menzinen, Hörerin. Wie ist es Ihnen ergangen, Frau Menzinen, bei Ihrer letzten versuchten Flugreise?
Ja, guten Morgen. Menzinen, mein Name. Also folgendes: Wir wollten letzte Woche freitags nach Graz fliegen, abends um 5. Waren sehr viele Stunden vorher da, 3 Stunden vorher da. Es ging dann auch alles relativ flott. Saßen am Gate, eine volle Maschine, da hieß es zunächst, ja, wir kommen ein bisschen später, und dann hieß es jetzt 2 Stunden später, gut. Die Maschine stand vor dem, also sozusagen schon angedockt, und der Pilot war auch da, und dann hieß es nach, der Flug ist gecancelt. Es wird uns jetzt einfach zu spät. Weil wir keinen Slot haben, und dann wird es zu spät mit dem Abflug. Gehen Sie bitte in Halle B und buchen Sie um. In Halle B waren ungefähr 500 Leute vor uns, die alle umbuchen wollten, weil es waren an dem Tag, glaube ich, 8 Flüge gecancelt worden abends. Wo man sagt, da kann ich mich jetzt nicht hinstellen. Ich verzichte einfach auf diesen Flug und habe dann aber das Problem, dass ich ja mein Geld zurückfordere. Ja. Ich bin ja in Vorleistung gegangen.
Das heißt, Sie haben auf Ihre komplette Reise dann verzichtet? Oder?
Wir haben auf unsere komplette Reise verzichtet, weil es eine Reise zu einer Hochzeit von Freunden von uns war, haben gesagt, das schaffen wir auch nicht mehr mit dem Auto. Das geht einfach nicht.
Das hätten Sie da vor dem Ja-Wort nicht mehr geschafft, dorthin zu kommen.
Wir hätten das vor dem Ja-Wort nicht mehr geschafft. Und jetzt habe ich folgenden Vorschlag. Ich finde das ehrlich gesagt unmöglich, dass man geht als Passagier in Vorleistung, bezahlt alles Und ich frage mich, ob man es nicht so machen könnte, dass es so geht wie mit den Autovermietungen. Also es wird sozusagen ein Betrag auf meiner Kreditkarte geblockt. Und wenn ich dann angekommen bin, können Sie in der Sekunde alles abbuchen.
Ja.
Aber so muss ich mich als Passagier bemühen. Alte Menschen können das überhaupt nicht. Und es gibt genügend, die einfach sagen, wir geben auf. Und dieses Geld fließt den Fluggesellschaften.
Frau Menzing, wir fragen das mal Lars Korsten. Diese Idee gibt es, glaube ich, dass der Betrag für die Flugreise erst abgebucht wird, wenn quasi der Passagier im Flieger sitzt.
Das wäre natürlich der Idealzustand, weil damit würde man natürlich die Fluggesellschaften auch incentivieren, dass sie die Flüge ausführen.
Ja.
Und dann halt nicht, wie es leider letzten Sommer üblich war oder den Sommer davor, dass Flüge halt nicht erstattet werden und man sein Geld hinterher
hat. Ja, das ist ein eigenes Thema.
Ja, ist so. Die EU-Verordnung ist da leider ganz klar und sagt, man hat 7 Tage Zeit als Fluggesellschaft, das Geld zurückzuerstatten. Aber das passiert leider nicht automatisiert.
Ja, ja. Wie gesagt, ein eigenes Thema auch. Wie kommt der Konsument da wieder an sein Geld? Bei Frau Menzingen bedanke ich mich. Sie hatte ja Graz ins Spiel gebracht. Wir werden hier aus Hamburg von Herrn Müller gefragt, fehlen die Flugsicherheitsassistenten eigentlich nur in Deutschland oder auch in Österreich oder Dänemark? Da kann ich jetzt zurzeit keine Auskunft geben. Wir haben einen Anruf bekommen aus der Crew Coordination von Air Dolomiti, das ist ein regionaler italienischer Carrier, der zum Lufthansa-Konzern gehört. Und hier wird gesagt, man kann sich gar nicht vorstellen, welche Kette an Verwerfungen ausgelöst werden, wenn nur ein Rädchen im Getriebe am Boden nicht reibungslos arbeitet, zum Beispiel die Gepäckverladung, zum Beispiel jetzt am Flughafen München, 1,5 Stunden gestanden mit Passagieren auf dem Vorfeld, weil das Gepäck nicht eingeladen werden konnte. Und das führt dann wieder zu verpassten Anschlussflügen und zu nötigen Crewwechseln, weil dann die Bereitschaftszeiten der Crews dann schon wieder überschritten sind. Also es ist ein sehr komplexes System. Kurt Schellenberg am Telefon. Guten Tag, Herr Schellenberg.
Guten Tag, Herr Stopp.
Sie sind Flughafenexperte und Luftfahrtspezialist im Vorstand Luftfahrtpresseclub e.V. Da lernen wir, was es nicht alles gibt. Das ist ein unabhängiges Netzwerk von Medienschaffenden und Unternehmen und auch von Verbandsvertretern aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Das heißt, Sie haben die Branche im Blick, Herr Schellenberg, verfolgen natürlich die momentanen Diskussionen. Und an Sie die Frage, wo sehen Sie denn eine Perspektive? Was können wir tun, um das Chaos auf den Flughäfen zu mindern?
Also für die laufende Sommersaison würde ich sagen, und das ist sicherlich für den einen oder anderen Passagier gewöhnungsbedürftig, können wir nur mit ganz großen Zeitpuffern agieren und selber unseren Beitrag leisten, indem wir eben leider für einen Flug morgens um 6, da um 3.30 Uhr uns anstellen. Idealerweise stehen wir dann etwas weiter vorne und wenn es ganz gut klappt, geben wir keinen Koffer auf, sodass wir nicht 2 Schlangen als Passagiere bewältigen müssen. Einmal Check-in und einmal an der Sicherheitskontrolle oder wir haben es am Vorabend erledigt und waren halt 2-mal am Flughafen, wenn das machbar
ist. Das ist aber keine rosige Perspektive, die Sie da zeichnen, Herr Schellenberg.
Nein, das war eine ehrliche Perspektive, weil ich glaube, das ist das, was noch am besten funktionieren wird. Die Schlangen in Düsseldorf mit 1,5 Kilometer, die setzen einen ja jetzt im Ausblick für mich als Hamburger, nächste Woche Sommerferien, setzen einen diese Schlangen ja schon unter Druck. Und dem können wir, glaube ich, nur begegnen, indem wir sagen, jetzt im Sommer ganz viel Geduld, Freundlichkeit, zusehen, dass auch die Krankenstände der Mitarbeiter nicht noch höher gehen als ohnehin schon. Also ich denke mir auch als Passagier jetzt nicht den Einzelnen am Schalter oder an der Sicherheitskontrolle angehen. Menschlich gehört sich das sowieso nicht. Mhm. Als Perspektive für Herbst, Winter und für 2023 muss man ganz klar sagen, das ist ja nicht der Standard. Das ist auch nicht der Standard, den wir als Fluggäste bezahlen wollen und sicherlich auch nicht der Standard, den das System Luftverkehr bieten muss, dafür, dass Menschen auch Lust haben, eine Reise zu buchen. Was meinen Sie, wie viele Kontakte ich jetzt habe, die sagen, ich will jetzt im Sommer gerade gar nicht fliegen. Und das ist ja für den Luftverkehr das Schlimmste, wenn dieser Wunsch zu reisen besteht, aber man das Gefühl hat, es ist jetzt gerade für mich nicht komfortabel, eine Flugreise zu planen.
Was können denn, Herr Schellenberg, die Unternehmen beisteuern? Haben die Airlines womöglich zu viele Flüge angeboten in den letzten Monaten, müssen jetzt zurückrudern? Der Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser hat sich ja bereits bei den Fluggästen dafür entschuldigt. Der Passagier trägt jetzt quasi das Ausfallrisiko. Also wäre eine Perspektive für die Zukunft, auch den Flugplan mal sozusagen präventiv auszudünnen?
Ja, den Flugplan vor allem anzupassen an das verfügbare Personal. Denn Flugzeuge sind ja genug da. Und es fehlen Kabinenmitarbeiter, es fehlen Piloten. Auch dort sei es durch Abfindungsangebote, die reichhaltig angenommen worden sind. Oder dazu, dass man zum Beispiel nach Verrentungen nicht mehr neu besetzt hat. Dass die Fluggesellschaft vielleicht selber eben auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass sie nicht genug Leute hat. Ich glaube auch, dass die Menschen, die jetzt Arbeit suchen, das über längere Zeit das Gefühl hatten, Luftverkehr, großes Fragezeichen, egal wo ich arbeite, da ist Kurzarbeit, da habe ich entsprechend Gehaltseinbußen. Viele Unternehmen haben da auch nicht aufgestockt. Und dann gehe ich lieber woanders hin, wo man, ich mache mal in Anführungszeichen gedacht, Corona-sicher arbeiten kann. Also nicht, was die Erkrankung angeht, sondern was dieses Auf und Ab des Unternehmens angeht. Große Verluste. Große Nachfrage. Wieder im Herbst, Winter, Fragezeichen, große Verluste. Man weiß es ja nicht, wie es entwickelt. Und da müssen die alle Systempartner in der Luftfahrt, glaube ich, auf die Leute zugehen, müssen denen ordentlich bezahlte 40-Stunden-Verträge anbieten. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gerade bei den Sicherheitskontrollen gehört habe, dass dort viele Mitarbeiter nur in Teilzeit beschäftigt werden sollten. Und natürlich Teilzeit und dann Kurzarbeit. Das kann ich mir ja auch sehr vorstellen. Das reicht nicht zum Leben in den großen Städten. Also auch dort mehr 40-Stunden-Verträge, so dass die Menschen mit ihrem Einkommen, selbst notfalls bei Kurzarbeit, ordentlich über die Runden kommen.
Kurt Schellenberg im Vorstand des Luftfahrtpresseclub e.V. Bitte bleiben Sie weiterhin bei uns am Apparat. Anke Erler meldet sich per Mail in der Sendung. Ja, hier meine Lösung, so schreibt sie. Die Hinflüge nach Spanien für 4 Personen haben wir doppelt gebucht, morgens mit EasyJet und abends mit Eurowings, beide im Flex-Tarif, sodass wir dann unsererseits einen stornieren werden, wenn wirklich beide regulär fliegen sollten. Sollte einer ausfallen, fliegt hoffentlich der andere. Also wie Frau Erler das macht, ist es wahrscheinlich nicht gerade mehrheitsfähig. Lars Korsten, uns schreiben andere Hörerinnen und Hörer, in Israel funktioniert der ganze Ablauf ganz anders. Da komme ich gar nicht in den Airport erst hinein. Deswegen sind auch weniger Leute im Airport. Weil, warum? Weil Kontrollen außerhalb des Airports stattfinden, Herr Korsten?
Ganz genau. Also die ersten Kontrollen fangen ja schon Kilometer vor dem Flughafen an. Das heißt, also es gibt geschulte Leute, die sich Verhaltensmuster angucken und da schon anfangen, die Leute zu screenen, die kommen. Und die werden dann gezielt rausgezogen. Und wenn man da einen Attentäter oder irgendwas hätte, wäre der erst gar nicht bis zum Flughafen gekommen. Und in Deutschland ist es ja jetzt so, dass wir vor den Sicherheitskontrollen natürlich so viele Schlangen haben. Erinnern wir uns an Brüssel, was da leider passiert ist. Also insofern ist das auch ein Sicherheitsrisiko, wenn die Leute nicht durch die Security kommen. Und Israel hat das halt, sie machen Racial Profiling, was bei uns ja komplettes Buhwort ist. Aber die sind da anscheinend mit sehr gut gefahren die letzten Jahrzehnte.
Wer steht eigentlich in der Pflicht, etwas zu tun? Wir möchten auch auf dieses Thema hinaus, auch heute Vormittag in unseren Informationen am Morgen kam zu Wort Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister. Er hat gesagt, wir haben mit der jetzigen Situation so große Probleme, dass wir das den Menschen nicht länger zumuten können. Und deswegen hat sich auf Initiative des Bundesverkehrsministers eine ressortübergreifende Koordinierungsgruppe gebildet, um Maßnahmen zur kurzfristigen Abhilfe der Situation an den deutschen Flughäfen eben zu finden. Und die Gruppe besteht aus dem Bundesminister für Digitales und Verkehr, aus der Bundesministerin für Inneres und Heimat, Nancy Faeser, und dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Und einer, der diese Gruppe begleitet und beobachtet, ist Staatssekretär Stefan Schnorr, den ich am Telefon begrüße. Guten Tag, Herr Schnorr.
Ja, schönen guten Morgen. Grüße Sie ganz herzlich, Herr Stopp.
Schön, Herr Schnorr, dass Sie Zeit für uns finden und uns quasi unter Anführungszeichen brühwarm berichten, wie es zugegangen ist in der Koordinierungsgruppe und welches Ergebnis das Gespräch wohl ergeben hat. Erzählen Sie uns ein wenig, Herr Schnorr.
Ja, ich kann Ihnen zunächst mal sagen, dass es in der Koordinierungsgruppe mit den zuständigen Ministerien, die für die Fragen, die wir jetzt hier klären müssen, verantwortlich sind, sehr konstruktiv und sehr gut zugegangen ist und wir auch innerhalb einer sehr kurzen Zeit eine Lösung für das Problem anbieten können. Ich möchte es ganz gerne noch mal ganz kurz dahingehend einordnen, die Problemlage, die wir haben, besteht ja darin, dass zu wenig Personal an den Flughäfen vorhanden ist, insbesondere bei den Bodenverkehrsdienstleistern, was damit zusammenhängt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedingt auch durch die Corona-Pandemie den Rückgang des Flugverkehrs sich andere Jobs gesucht haben, zum Teil von der Branche auch Personen entlassen wurden. Mhm. Obwohl mit Kurzarbeitergeld und Unterstützung für die Branche schon die Bundesregierung seinerzeit sehr viel gemacht hat. Aber es ist, wie es ist. Es fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Unternehmen haben jetzt händeringend versucht, welche zu bekommen. Sie haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt auch ganz vereinzelt welche gefunden. Aber das löst nicht das Problem, weil der Bedarf schon in der Größenordnung von rund 2000 Personen ist. Und damit wir Leute nach Deutschland bekommen können, die hier helfen, müssen wir eine konzertierte Aktion durchführen. Und genau das haben wir gemacht, um auch dieses Thema einzuordnen. Es gibt ein konkretes Angebot eines türkischen Dienstleisters von Personen, die in der Türkei bereits an Flughäfen in den Bodenverkehrsdiensten tätig sind. Die nennen sich dann sogenannte angelernte Hilfskräfte. Mhm. Und wir haben jetzt geschaut, wie können wir die Unternehmen dabei unterstützen, dass sie hier in Deutschland diese angelernten Hilfskräfte aus der Türkei, weil es dort ein konkretes Angebot gibt, einsetzen können. Und das erfordert dreierlei. Das erfordert zum einen, dass diese Personen befristet nach Deutschland kommen können und einen Aufenthalts- und Arbeitstitel, also eine Erlaubnis bekommen. Das richtet sich nach dem Aufenthaltsgesetz. Dafür liegt die Zuständigkeit beim Bundesinnenministerium. Und das Bundesinnenministerium hat jetzt gesagt, wir erteilen diese Erlaubnis, dass diese Personen für eine gewisse Zeit nach Deutschland kommen dürfen. Mhm. Zweite Voraussetzung ist, damit sie hier arbeiten dürfen, muss die Bundesagentur für Arbeit sagen, jawohl, die Kolleginnen und Kollegen, die aus der Türkei kommen, nehmen Deutschen keinen Arbeitsplatz weg. Dafür bedarf es einer Einzelfallausnahmegenehmigung, was bei 2000 Personen sehr ambitioniert ist. Deswegen haben wir mit dem Bundesarbeitsministerium, zuständig für die Bundesagentur für Arbeit, gesprochen. Und der Bundesminister ja. Heil hat jetzt zugesagt, dass er eine sogenannte Globalausnahme erteilt, also sagt, dass diese Personen nach Deutschland kommen dürfen und die Genehmigung auch der Bundesagentur für Arbeit erteilt wird, unter der Prämisse, dass die Personen hier genauso bezahlt werden wie die deutschen Kolleginnen und Kollegen, also tarifähnlich bezahlt werden und dass sie anständig untergebracht werden, weil sie ja nur für 3-4 Monate hier nach Deutschland kommen werden.
Also das heißt, man bereitet sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket, um diese Mitarbeiter aus der Türkei auch unter guten Verhältnissen hier arbeiten zu lassen. Setzt natürlich auch voraus, dass die wollen, hierher kommen wollen nach Deutschland für eine begrenzte Zeit.
Also das, was uns die Unternehmen gesagt haben, und wir unterstützen ja hier die Unternehmen, es ist deren Aufgabe, die Personen nach Deutschland zu bringen. Es ist deren Aufgabe, Arbeitsverträge mit den Personen abzuschließen, die Konditionen auszuverhandeln. Das alles liegt im Verantwortungsbereich der Unternehmen. Und die haben uns mitgeteilt, ja, wir haben diese Personen, die wissen, worum es geht, die sind bereit, nach Deutschland zu kommen. Und damit das, was die Unternehmen haben möchten, umgesetzt werden kann, in einer einmaligen Ausnahmesituation hat die Bundesregierung gesagt, das tun wir jetzt. Mit den beiden Punkten, die ich gerade genannt hatte. Es kommt ein dritter hinzu, das Auswärtige Amt muss die entsprechenden Visa erteilen, damit die Personen nach Deutschland kommen. Auch hier hat das Auswärtige Amt gesagt, machen wir und machen wir auch beschleunigt. Und dann kommt noch eine vierte Voraussetzung hinzu. Es ist ja nicht alles so einfach. Auch das haben wir besprochen, weil die Länder, und das sind dann die Bundesländer, die zuständig sind, die müssen für die Menschen, die dann kommen, die sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfung durchführen, weil am Flughafen nur arbeiten darf, wer zuverlässigkeitsüberprüft ist.
Und das dauert eine Weile.
Das wird in der Regel einige Wochen dauern. Es kann beschleunigt werden, das können wir nicht abschließend beurteilen, so sagt es uns aber die Branche, dass die Personen, um die es hier geht, bereits eine entsprechende Überprüfung in der Türkei hatten. Die wird hier nicht angerechnet, um keine Missverständnisse zu erzeugen, aber die Personen haben dann die Unterlagen, die sie benötigen, für eine Sicherheitsüberprüfung bereits parat. Und das kann dazu führen, dass die Prüfung in den Ländern schneller geht.
Herr Schnorr, reden die Herrschaften Deutsch?
Das kann ich Ihnen im Einzelfall gar nicht sagen, ob alle derer, die nach Deutschland kommen, Deutsch reden. Sie müssen das aber auch nicht, weil wir reden hier nicht erstens von einer Einwanderung, die erfordert, dass man Deutschkenntnisse hat. Und zweitens ist es so, dass die Tätigkeiten an den Flughäfen, egal ob in Frankfurt, Berlin, München, Düsseldorf oder Istanbul, so standardisiert sind, dass die Personen diese Tätigkeiten hier genauso wahrnehmen können, ohne dass sie Deutschkenntnisse haben. Aber auch hier hat uns die Branche, nochmal, wir helfen der Branche, dass sie ihre Ziele erreichen kann. Hier hat uns die Branche gesagt, dieses Problem lösen wir auch. Das ist nicht Aufgabe des Staates, das ist Aufgabe der Branche.
Wir sprechen mit Staatssekretär Stefan Schnorr vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Er berichtet uns aus der Koordinierungsgruppe. Es mag vielleicht eine etwas vereinfachte Frage sein. Herr Schnorr, wie schnell können denn die künftigen Mitarbeiter aus der Türkei im Flieger sitzen nach Deutschland?
Das kann ich Ihnen nicht abschließend beantworten, wie schnell sozusagen der Prozess jetzt vonstatten gehen kann. Uns sagen die Unternehmen, uns sagen die Experten, dass sie davon ausgehen, wenn alles gut läuft, das, was wir als Regierung tun konnten, als Bundesregierung haben wir getan, dass die Personen eingesetzt werden können hier vor Ort in etwa 4 bis 6 Wochen. Das heißt, wir haben für den Juli, und das muss man jetzt auch ganz realistisch sagen, für den Juli wahrscheinlich noch keine Lösung der Situation. Aber ab August, da sind zumindest die Zeichen auf Hoffnung gestellt, dass es ab August dann deutlich besser werden kann.
Herr Schnorr, wenn Sie noch ein paar Minuten von Ihrer Zeit erübrigen können, ich möchte gerne noch mal zurückgeben an Kurt Schellenberg. Wir haben vom Staatssekretär den Lösungsansatz gehört, der heute geboren wurde und vorbereitet wird. Ist das der richtige Lösungsansatz, Kurt Schellenberg?
Ja, alles, was Fachkräfte, die also angelernt sind, die wissen, wie die Abläufe an einem Flughafen, und das ist ja Gott sei Dank weltweit sehr ähnlich, wie die Abläufe sind, vom Ankommen des Flugzeugs über die Beladung bis hin eben zum sogenannten Fertigmachen des Flugzeugs, dass es wieder mit neuen Passagieren, neuem Gepäck, neuer Fracht loslegen kann. Dass diese Dinge alle kennt, das halte ich für sehr gut, und je mehr, desto besser, und natürlich auch je kürzer, das war ja auch ein guter Hinweis, dass dort schon Zuverlässigkeitsüberprüfungen in der Türkei bestehen, auf die man sich hier stützen kann, denn gerade Menschen aus dem Ausland, die benötigen ja genau dieselben Nachweise wie wir, Wohnort, Arbeitsorte, all diese Dinge. Und wenn die vorhanden sind und netterweise auch in der Sprache, die wir hier gut verarbeiten können in Deutschland, dann glaube ich, werden die Behörden auch ihren Teil dazu tun, die schnell aufs Vorfeld zu bringen. Aber das ist natürlich nur eine Kurzfristlösung. Damit haben wir keine Mitarbeiter für die Branche gewonnen. Also das muss weiter das Ziel bleiben, diese Arbeitsplätze so auch attraktiv zu gestalten.
Spielte das, Herr Schnorr, in Ihren Überlegungen mit eine Rolle, die langfristige Perspektive nach diesem, wie soll ich jetzt sagen, nach dem Stopfen der aktuellen Löcher?
Herr Stopp, ganz klar. Das Einzige, was wir im Moment machen können, wir können sozusagen ein bisschen Feuerwehr spielen. Wir können die Unternehmen darin unterstützen, eine kurzfristige Lösung zu finden. Wir können sie nicht darin unterstützen, eine mittel- oder langfristige Lösung zu finden. Das erfordert genau das, was gerade gesagt wurde, die Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen müssen verbessert werden. Die Branche ist dabei, einen Branchentarifvertrag abzuschließen. Das ist sicherlich ein gutes Signal, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die künftig dort arbeiten und auch die, die jetzt schon da arbeiten, wissen, dass sie anständige Arbeitsbedingungen bekommen. Denn wir wissen, Personen, Mitarbeiter gesucht werden in allen Bereichen, sodass sich Fachkräfte oder auch Hilfskräfte heute aussuchen können, wo sie hingehen. Und wenn die Arbeitsbedingungen nicht so lukrativ sind, ich gehe natürlich, das würden Sie und ich genauso machen, wir gehen dahin, wo die Arbeitsbedingungen am besten sind, wo die Bezahlung stimmt, wo das Umfeld stimmt. Und das scheint im Moment im Bereich der Luftfahrt nicht so ausgeprägt zu sein, sodass hier die Branche liefern muss und bessere Arbeitsbedingungen anbieten muss. Und dann wird sie auch, wir haben 2 Millionen Arbeitslose in Deutschland, dann wird sie auch sicherlich Kräfte hier aus Deutschland generieren
können. Herr Schnorr, Hörerinnen und Hörer weisen uns hin und stellen die Frage nach der Rolle der Bundespolizei. Vielen scheint es so, als würden die sich ein wenig, ich verkürze das jetzt und vergröbere das zugegebenermaßen, ein wenig aus der Verantwortung stehlen. Sie hat die Bundespolizei aber die Aufsicht und bestimmt die Regeln. Muss die Bundespolizei aktiver werden im Zusammenhang mit dem Thema, das wir besprechen?
Also wir müssen hier in der Tat 2 verschiedene Bereiche auseinander dividieren. Der eine Bereich ist die Abfertigung, sind die Abfertigungsdienste am Flughafen. Das sind die Check-in-Schalter, das ist das Verladen von Koffern, das sind die sogenannten Bodenverkehrsdienste. Das andere ist die Sicherheitskontrolle, die wir alle als erstes durchlaufen, wenn wir zum Abfluggate uns bewegen. Und die Sicherheitskontrolle ist in der Tat eine staatliche Aufgabe, eine Aufgabe der Bundespolizei, die dafür auch wiederum Sicherheitsunternehmen beauftragt hat, die im Auftrag der Bundespolizei das durchführen. Das Bundesinnenministerium, die Bundespolizei hat auch über die Corona-Zeit hinweg sichergestellt, dass die Mannschaft dort an den Flughäfen 85% des normalen Zustandes behalten konnte. Das heißt, da ist schon von der Bundespolizei und vom Bundesinnenministerium sehr viel gemacht worden. Der große Run, den wir jetzt haben, ist in der Tat etwas, wo man von heute auf morgen kaum eine Abhilfe leisten kann. Aber die Bundespolizei hat bereits Verstärkungen an die Flughäfen geschickt. Es ist ja auch nicht so, dass diese Belastung von morgens 6 bis abends 22 Uhr ist, je nach Flugzeiten. Wir haben sogenannte Peaks, also Uhrzeiten, in denen besonders viel Flieger zur gleichen Zeit starten.
Von wem könnten denn die Unterstützungen kommen? Jemand sagt auch, könnte man da die Bundeswehr nicht ranziehen?
Nein, also die Bundeswehr könnte man da sicherlich nicht ranziehen. Wir haben ganz bewusst eine Entscheidung, dass wir keinen Einsatz der Bundeswehr im Inneren machen. Das ist auch gar nicht erforderlich. Die Bundespolizei, die Flughäfen sind hier sehr intensiv im Gespräch. Beispielsweise, weil eigentlich ist genügend Personal auch bei der Bundespolizei da. Was vereinfacht werden kann, ist zum Beispiel, das ist nicht von heute auf morgen zu lösen, bessere Technik. Ja. Wo sie beispielsweise die Flüssigkeiten nicht mehr aus dem Gepäck herausnehmen müssen. Ja, das sind Dinge. Das Zweite, und daran arbeiten die Flughäfen und haben auch schon sehr, sehr viel gemacht, dass man die Peakzeiten entlastet, dass man nicht alle Flieger zur gleichen Zeit starten lässt, sondern etwas mehr über den Tag hinaus verteilt, sodass sie dann auch eine gleichmäßigere Auslastung der Bundespolizisten und der Mitarbeiter, die von der Bundespolizei beauftragt wurden, dort haben. Also ich sag mal, hier ist schon sehr, sehr viel getan worden und die Flughäfen sind, jeder Flughafen ist anders, mit der Bundespolizei im Gespräch. In Düsseldorf beispielsweise konnten jetzt weitere Personen gefunden werden.
Ja, Herr Schnau, vielen Dank für diese Expertise. Lars Korsten, ganz kurz, 20 Sekunden. Ist der richtige Weg von der Politik, wie wir es gerade vom Staatssekretär gehört haben, eingeschlagen?
Alles, was hilft, ist willkommen. Aber man muss auch halt, wie gesagt, an den langfristigen Zielen arbeiten, dass die Arbeitszeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch attraktiver werden, weil die Schichtarbeit ist das Schwierigste, warum die Leute halt nicht den Job mehr machen wollen.
Lars Korsten, vielen Dank. Wir haben gesprochen mit dem ersten Vorsitzenden der Vereinigung Passagier e.V. und Gründer dieser Vereinigung, Kurt Schellenberg. Wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Es stapeln sich hier auch die Eingaben unserer Hörerinnen und Hörer. Vorstand Luftfahrt Presseclub e.V. und ein besonderer Dank an Staatssekretär Stefan Schnorr, dass Sie uns aktuell und live berichtet haben über das, was in der Koordinierungsgruppe heute beschlossen wurde. Wir nehmen mit, man bemüht sich, man versucht, das Ausland mit einzusetzen, die Arbeitskräfte von dort zu gewinnen und arbeitet an langfristigen Möglichkeiten, die Situation zu glättern. Fliegen Sie selbst, Herr Schnorr, in die Ferien?
Ich fliege nicht in die Ferien. Ich fahre dieses Jahr mit dem Schiff in die Ferien und da wird es kein Problem geben. Aber ich bin genügend an Flughäfen unterwegs bei Dienstreisen. Insofern kenne ich die Problematik.
Das war die Lebenszeit. Andreas Stopp am Mikrofon.